Hey Siri, warum bist du so dumm?
Tut mir leid, was habe ich nicht verstanden?
Ich finde es immer noch hilarious.
Herzlich willkommen zu der 9. Folge von Angefressen, Digitech-Podcast rund um Apple. Ich bin Samuel Buchmann und mit mir da ist der Florian Podocki.
Hallo zusammen.
Ja, wir sehen uns heute aus logistischen Gründen ausnahmsweise mal nur virtuell, aber das macht nichts. Wir haben dafür ein sehr spannendes Thema. Apple hat gestern nämlich seine KI-Offensive vorgestellt. Siri gibt also hoffentlich bald ein bisschen bessere Antworten als jetzt hier gerade in unserem Intro. Flo, erzähl euch zuerst mal schnell, um was es geht. Gib uns schnell einen Überblick, was hat Apple da vorgestellt?
Ja, also ein paar von euch können es sich vielleicht schon denken, wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört und so Apple-Freaks sind wie wir, dann wisst ihr ja, momentan ist Entwicklerkonferenz. Apple stellt immer ganz viel Software und Funktionen vor, neue Versionen von Betriebssystemen, Uhr, TV, iPhone, Mac und so weiter. Aber über das wollen wir heute gar nicht reden, sondern wir reden über die Geburt vom KI-Modell von Apple. Apple Intelligence alias AI, wo der Name kann kein Zufall sein.
Natürlich ist kein Zufall. Sie haben es müssen branden. Es ist einfach, Apple muss alles branden für sich selber. Ich habe gestern mit Steve Wozniak ein Interview gesehen und der hat einen lustigen Witz gemacht. Er hat gesagt, ja, er hat selber ja auch AI, Actual Intelligence. Das habe ich sehr schön gefunden.
Souverän, ja gut. Eben, er ist ja natürlich immer wieder mal so ein bisschen für so nicht giftige, aber so ein bisschen stichelige Worte zuständig.
Ja, ja, so ein bisschen sarkastische Seitenhieb.
Genau. Ja, und Apple Intelligence, unter dem Begriff fasst Apple alle seine neuen KI-Funktionen zusammen. Das ist quasi der multimodale, plattformübergreifende Ansatz für KI. Es ist die Antwort als auf Gemini und Copilot. Kommt praktisch auf jeder produktiven Plattform von Apple zum Einsatz, iPad, Mac und so weiter, auf dem Phone natürlich auch. Und nebst so bekannten AI-Features wie irgendwie Bilder generieren oder so stilistische Hilfen beim Textschreiben, profitiert vor allem Siri von diesen Neuerungen. Siri ist vor allem mal optisch überarbeitet worden auf den ersten Blick. Sie öffnet sich jetzt mit so einem leuchtenden Licht an den Rändern vom iPhone-Display.
Wow.
Und sie hat auch, ja genau, let the magic happen. Und sie hat auch ein besseres Sprachverständnis gekriegt. Das heisst, wenn du verschnurrst, ist das nicht mehr so ein Problem. Es gibt so ein natürliches Sprachverständnis jetzt. Und für mich persönlich auch ein Highlight, sie reagiert jetzt auch auf Texteingaben.
Ja, Gott sei Dank.
Das finde ich, ja, find ich wirklich angenehm, weil ich mag das nicht so noch in der Öffentlichkeit so mit einer Assistentin schwätzen. Das ist so ein bisschen
Ich sehe das auch fast nie. Siehst du irgendwie im Zug Leute, wo mit der Siri reden oder so?
Also kaum.
Ich auch nicht.
Kaum.
Vielleicht ist das irgendwie in den USA, oh, ist das mehr gang und gäbe. Da müssen sie ja dann meistens auch noch Hochdeutsch reden. Aber ja,
das kommt Fall, dazu. Gell?
Super, genau. Dass man kann das per Text machen, ja.
Das finde ich auch find ich toll. Kerngebiet ist natürlich aber tiefere Integration in Apps. Du kannst ihr auch Fragen zu der Bedienung von deinen Geräten stellen, aber sie kann auch Verbindungen herstellen, so zwischen Fragen, die du stellst und Informationen, die auf deinem iPhone sind. Deine Mutter zum Beispiel schreibt, sie besucht dich per Flieger und sie kommt dann und dann an mit der und der Airline. Und du fragst dann Siri, was hat da meine Mutter genau geschrieben? Dann sagt sie da, hey, ja, das und das und jenes. Ja, hat Siri aber auch mal keine Antwort auf deine Frage, also das ist ja jetzt nur eine relativ einfache Query gewesen, dann schaut sie auch noch immer anders nach als nur auf deine Geräte, aber da weißt du besser Bescheid, Samuel.
Ja, also es gibt jetzt diese drei Ebenen, oder? Die KI-Modelle, die wir ja heute meistens braucht bis jetzt, das sind ja einfach so die serverbasierten Modelle, zum Beispiel ChatGPT, wenn du irgendwo eine App hast, dann schreibst du etwas rein, irgendeine Anfrage und dann geht die zum Server von OpenAI, wird dort verarbeitet und dann bekommst du die Antwort wieder retour. Das gibt es bei Apple auch, es gibt aber wie darunter noch eine Stufe und zwar die einfacheren Anfragen, wie jetzt das Beispiel, das du gesagt hast, Flo, wenn zum Beispiel etwas musst suchen in einer E-Mail oder in einer SMS, dann wird das logischerweise direkt auf dem Gerät verarbeitet Und es muss gar nicht irgendwie in eine Cloud. Das hat halt den Vorteil, dass es schneller geht und dass auch die Daten können auf deinem Gerät bleiben und dass Apple keine Serverrechenleistung braucht. Ich nehme mal an, das ist auch noch ein angenehmer Nebeneffekt für sie. Das ist so die erste Stufe. Und dann gibt es irgendwo eine Grenze. Man weiß nicht genau, wo die liegt. Das hat Apple nicht spezifiziert. Aber einfach, wenn das dann komplexere Anfragen werden, dann gehen die dann gleich in die Cloud. Das sind dann so eigene Server von Apple. Wir kommen nachher darauf, was genau dort angeht. Es ist verschlüsselt und so weiter. Auf jeden Fall wird es dann dort verarbeitet und nachher kommt die Antwort zurück. Und die dritte Stufe, man könnte so ein bisschen sagen, die letzte Stufe, ist eine Zusammenarbeit mit OpenAI, also eben mit ChatGPT. Genauer gesagt ist es, glaube ich, das neueste Modell, also GPT-4o, wo Apple da darf benutzen. Da haben sie irgendeinen Deal abgeschlossen mit OpenAI. Und auf Wunsch, und zwar wirklich nur auf expliziten Wunsch, kann man eben auch auf ChatGPT zugreifen. Zum Beispiel, wenn man jetzt einen Text möchte generieren lassen von dem Sprachmodell. Und dann geht die Anfrage dort hin und kommt nachher wieder zurück, als wäre es eine ChatGPT-App zum Beispiel. Das ist so das Erste, was Apple, glaub, anders macht als andere. Und das Zweite ist ihr eigenes Sprachmodell, also ihr eigenes, das ist nur Sprachmodell, ihre eigene KI einfach. Die ist wahrscheinlich ein bisschen anders trainiert, als man das von anderen Anbietern kennt. Oder ChatGPT und Gemini, also Google und OpenAI, die haben ja grundsätzlich einfach mal das ganze Internet genommen, abgeraset und das einfach in die LLMs reingestopft. Also je mehr, desto besser. Und dementsprechend stecken in diesen Modellen relativ viele Informationen drin, aber halt auch falsche. Und das führt dann natürlich zu diesen gewissen Unzuverlässigkeiten, die es dort einfach immer noch gibt, weil halt so ein Modell unter Umständen nicht kann unterscheiden kann. Ja, ist es ein Meme-Post auf Reddit oder ist es irgendwie eine seriöse Info, die man soll wirklich brauchen soll. Und jetzt Apple Intelligence macht das anders. Ich glaube, also man weiß nicht so recht, oder wie ist die am Anfang trainiert worden, mit was für Daten. Aber was sie halt als Futter bekommt, wo andere nicht haben, ist dein persönlicher Kontext. Also Apple ist mit seinen Geräten und mit seinen Dienstleistungen natürlich viel stärker so im Leben, im Alltag von vielen Kundinnen und Kunden drin. Ich meine, auch bei uns, wir haben ein iPhone, dann ein Mac, du hast glaub, noch eine Watch.
Ja.
Benutzt vielleicht Apple Mail, also ich mindestens Messages. Gut, das ist jetzt bei uns nicht so prominent.
Selten tatsächlich.
Genau, selten. Vielleicht jetzt mehr, wer weiß. Aber auf jeden Fall, sie haben einfach mehr Zugriff auf deine persönlichen Geräte und auf deine Daten als andere Anbieter und das nutzen sie. Also die KI, das soll eigentlich so ein persönlicher Assistentin sein, wo mit deinem eigenen Kontext trainiert wird. Und das kann halt wirklich nur Apple. Bei Microsoft und Google, oder dort, die haben ja schon auch selber Betriebssysteme zum Beispiel. Also Google hat Android und Microsoft hat ja Windows. Sie stellen auch eigene Geräte her, aber das sind natürlich relativ kleine Bruchteile im Verhältnis. Also irgendwie das Google Pixel Handy, oder das ist nicht... Andere sind viel grösser und Microsoft Surface Laptops sind auch relativ eine Randgruppe, sage ich jetzt mal. Und das erlaubt dann eben auch den nächsten Vorteil von Apple. Also Apple kann halt die KI viel, viel tiefer in die Hardware integrieren als andere Hersteller, eben weil sie die ganze vertikale Integration kontrollieren, also das ganze Ökosystem. Das heisst, Siri könnt denkbar, ich weiß jetzt nicht, was es da genau für Beispiele gibt, könnt halt dann wirklich auch Sachen erledigen, wo du zum Beispiel musst in den Geräten Einstellungen machen. Also ich kann halt zwischen verschiedenen Apps springen und so weiter. Oder? Das ist so ein Vorteil, was sie auch noch haben. Und was auch noch ein bisschen anders ist als bei anderen Modellen, habe ich das Gefühl, ist, es kostet nichts. Also mindestens bis jetzt hat Apple angekündigt, es ist alles kostenlos. Kostenlos ist natürlich da ein grosser Begriff. Die Geräte sind ja entsprechend teuer. Genau. Also du zahlst halt einfach indirekt über den Preis vom Gerät, aber du hast nicht hinterher wieder ein Abo-Modell, wo neu dazukommt, mindestens bis jetzt, sage ich mal. Andere haben ja dort gleich schon so Premium-Modell oder bei OpenAI, auch bei Google, bei Microsoft. Freemium, genau, so das Freemium-Modell, richtig. Und da ist jetzt im Moment noch alles drin. Einerseits die eigenen KI-Funktionen von Apple und andererseits auch der Zugriff auf OpenAI, also auf ChatGPT, oder? Und zwar eben auf das neueste Modell und den vollen Zugriff. Ja, warum ist es gut? Ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt. Siri weiss wahrscheinlich mehr denn über dich, als es eine andere KI kann. Und das eröffnet halt dann eben so die Funktionen, die du jetzt gerade gesagt hast, also, dass du zum Beispiel deinen Kalendereintrag kannst verknüpfen mit irgendeiner Suche im Mail, oder sie kann auf deine Fotos zugreifen, kann dort irgendwie Sachen finden, etc. Und das macht Siri oder einfach die Apple KI potenziell relativ mächtig. Birgt dann aber auch Risiken, kommen wir nachher gerade drauf. Das Gleiche ist ein bisschen mit der tieferen Integration. Also Apple hat halt irgendwie bringt die KI und auch ein bisschen mehr an Mann oder an die Frau als ChatGPT oder als Google, habe ich so das Gefühl. Also sie kommunizieren das auch irgendwie besser. Und es liegt einfach daran, dass sie natürlich können die Sachen dort positionieren, wo es Sinn macht, und zwar überall in all ihren nativen Apps, irgendwo in den Systemeinstellungen und so weiter, wo andere dann wie einfach auf eine App zugreifen oder wo du das im Browser aufmachen musst. Und das kann natürlich Apple, wie besser, weil es im System integriert ist, können sie es halt einfach dort platzieren, wo es am meisten Sinn macht. Ja, eben, ich habe es gerade angetönt, es gibt auch Risiken oder sagen wir mal, auch so Stolperfallen vielleicht. Und eins davon ist ja sicher, das Vertrauen muss natürlich da sein. Oder wenn ich der Siri soll meine intimsten, persönlichsten Daten quasi zur Verfügung stellen, wenn sie alle meine Mails lesen etc. Ja, Flo, was macht Apple, damit ich das mache, damit ich das, die Daten gebe?
Wirksames Marketing. Nein, im Ernst. Also grundsätzlich ist es so, wie du ja schon angetönt hast, es gibt drei Stufen, wie Apple Intelligence eigentlich funktioniert. Apple hat natürlich Daten von dir, das ist ja völlig unbestritten. Der grosse Unterschied liegt dabei, dass die Daten, die jetzt Siri und Apple Intelligence primär verwenden, die liegen nicht auf irgendwelchen Servern, sondern auf deinen Geräten. Das ist sozusagen Privacy auf Stufe 1, das ist verschlüsselt. Aufgaben, die auf deinem Device können ausgeführt werden, verlieren gar keine Daten deine Geräte irgendjemand an. Und auch dort ist dann der Zugriff beschränkt.
Also das Beispiel, das ich gemacht habe, ist, wenn ich jetzt wissen will, wenn meine Mutter am Flughafen ankommt und ich sie möchte abholen, das wird wahrscheinlich komplett on-device verarbeitet, da geht nichts raus. Ja, okay.
Genau. Die zweite Stufe, wenn deine Anfrage zu kompliziert ist, also zu anspruchsvoll für den Device, für die Rechenpower von deinem Gerät, kommt das sogenannte Private Cloud Compute zum Einsatz. Dort ist Apple nicht mega deutlich gesehen, aber so wie ich das verstanden habe, werden die Daten, die du hast, quasi die durchlaufen einen Filterungsprozess und werden dann an die Apple Silicon Server geschickt, wo sie dann separat für deine Bedürfnisse verarbeitet werden. Daten, die bei der Anfrage auf dich als Person schliessen lassen, werden durch den Filterungsprozess entfernt. Das heisst, was weiß ich, wenn du irgendwie sagst, hey, meine AHV-Nummer ist XYZ, was weiß ich, und dann hast du irgendeine Aufgabe, wo das irgendwie, das wird dann entfernt. Und zu dem, was dort auch noch passieren soll, ist, dass die öffentlich verfügbaren Daten, die irgendwie was braucht, um deine Anfrage zu beantworten, vom Apple Web Crawler so ein bisschen auf Qualität geprüft wird. Aber das ist eher schwammig, aber immerhin mal ein Ansatz bei einem Problem, wo eben, wie du erwähnt hast, ja generell so ein Modell noch haben.
Und was passiert nachher mit diesen Daten? Also wahrscheinlich jetzt, die gehen dann auf den Server, dann wird dort irgendetwas verarbeitet, vielleicht gefiltert, dort bin ich auch ein bisschen skeptisch. Also weißt, wer filtert das wie?
Es ist natürlich ein Algorithmus, der das filtert. Oder? Ja. Es ist natürlich so, dass das dann serverseitig, also die anonymisierten Daten werden dann logischerweise gespeichert. Weil irgendwie muss ja das Learning passieren, oder?
Da bin ich nicht sicher bis jetzt. Das hat sich für mich auch nicht so ganz herauskristallisiert. Wenn ich es verstanden habe, sollten die nachher eigentlich wieder gelöscht werden? Also Apple sammelt keine Daten.
Also temporär, ja.
Okay, ja.
Also ja, temporär für die Query-Time. Ja. Also ich glaube, man sind es. Ja. Genau. Und Stufe 3 ist dann eben ChatGPT mit dieser Partnerschaft mit OpenAI. Und dort ist es natürlich dann ungewiss. Darum fragt Siri auch immer, hey, weder auf deinem Device noch mit dem Private Cloud Computer hätte es die Query irgendwie können beantworten, darf ich halt ChatGPT zu Rate ziehen. Oder?
Mhm. Und, das ist halt schon so ein bisschen der Pack mit dem Teufel, was sie dort gemacht haben. Oder?
Genau.
Ja.
Und das ist ein bisschen das. Das sind eigentlich so die drei Privacy-Stufen, aber wie gesagt, eben mit der zweiten Stufe es ist noch ein bisschen schwammig, es ist nicht so ganz klar, es sollte nur temporär gespeichert werden. Also Apple sammelt eigentlich keine Daten über dich. Über dich im Spezifischen. Query History offenbar auch nicht. Mhm. Also auf Query History, Entschuldigung. Bedeutet der Verlauf von deinen Anfragen, sollte es eigentlich auch keine geben.
Mhm. Wahrscheinlich einfach auf dem Gerät schon im Jahr, oder dort verlässt es ja nicht. Weil das haben sie ja explizit gesagt, dass dann quasi Siri kann, also dass die wie noch weiss, was du jetzt gerade vorher gefragt hast und du halt dann in dem Kontext kannst weiterführende Anfrage stellen und das weiss sie dann noch. Also jetzt, im Moment vergisst sie ja eigentlich jedes Mal alles wieder. Und das ist natürlich auch ein Fortschritt in dem Sinn. Aber ich glaube, das wird wirklich nur auf deinem Gerät gespeichert und nicht auf dem Server. Bei OpenAI, dort habe ich auch noch gesehen, dort versucht es schon auch so verträglich wie möglich zu gestalten. Oder? Also ich glaube, wenn etwas an OpenAI geht, dann werden auch die Daten einfach anonymisiert dort angeschickt. Das heisst, OpenAI kann nachher nicht verschiedene Anfragen von dir quasi zuordnen, der gleichen Person, und kann dementsprechend auch nicht irgendein Profil von dir erstellen. Das wäre ja auch noch so eine Sorge, die man könnte haben, aber das funktioniert offenbar gemäss Apple auch nicht. Also das passiert eben anonymisiert. Und ich glaube, auf den eigenen Server ist es dann wirklich auch End-zu-End verschlüsselt.
Genau.
Das ist ja auch noch begrüßenswert. Wobei, dort Apple hat ja nachher gleich den Schlüssel. Also jemand muss es ja dann verarbeiten.
Natürlich, zwecks Verarbeitung. Aber eben der Punkt ist ja, wie du sagst, wenn das nur temporär und gefiltert, dann gespeichert und verarbeitet wird, dann...
Ja, ich glaube, irgendwo
muss man sind natürlich wir auch realistisch sein. Aber.
Ja, wer weiß. Aber man muss ja irgendwo sagen, oder bei allen Datenschutz bedenken, man kann natürlich nicht alles gleichzeitig haben. Also irgendwo, wenn man möchte, so KI-Funktionen, dass die funktionieren, dann braucht es Daten, die können verarbeitet werden, sonst läuft das logischerweise nicht. Also ich finde jetzt, da haben sie doch relativ weit gedacht und haben schon recht viele Vorkehrungen getroffen, wo andere sich eigentlich nicht darum scheren, habe ich das Gefühl. Oder?
Ja.
Dort ist einfach so, gib uns alles und du kommst irgendetwas zurückgeben und was wir speichern, wir speichern einfach alles eigentlich.
Wirst du es schon merken.
Ja, wirst du es schon merken, irgendwann dann in 5 Jahren, wenn wir dir personalisierte Werbung schicken. Oder? Ja, also das finde ich eigentlich gut. Es gibt sicher auch Nachteile, habe ich das Gefühl, von dem Ansatz. Also eben der Nachteil vom Datenschutz ist halt einfach, dass das Modell weniger Trainingsdaten zur Verfügung haben, auch weniger Kontextdaten. Und man weiß natürlich dann nicht, was das denn heisst. Also es könnte halt einfach sein, dass die Modelle dann weniger gut sind oder einfach weniger wissen. Vor allem, ich denke, das ist sicher ein Nachteil gegenüber einem ChatGPT zum Beispiel. Wird auch ein Grund sein, warum das Apple die Partnerschaft eingegangen ist, weil sie wissen, dass ihr eigenes Modell gewisse Sachen schlichtweg nicht kann, weil sie zu wenig Daten dort rein gefüttert haben und weil auch keine neuen Daten reinkommen, wenn ich das richtig verstehe. Eben dort ist noch eine von meinen offenen Fragen ist, wie haben sie denn ihr Grundmodell überhaupt trainiert bis jetzt? Oder weil entweder haben sie ja von irgendwo gleich Daten, um das so ein bisschen wie so ein Grundstock, eine Grundintelligenz irgendwie einzubauen. Mhm. Also wenn du fragst, wo, in welchem Land liegt Zürich, dass dir Zürich dann mal kann schnell sagen, hey, ist in der Schweiz. Oder? Also ich habe das Gefühl, so ein Grundstock müsst ihr haben.
Ja, also, ja, es war begrüßenswert. Ja.
Und
wie kriegt sie das? Oder?
Ja, genau, das ist mir nicht so ganz klar geworden. Oder wie ich es verstanden habe, ist das Set-Modell von Apple selber erschaffen worden und nicht eingekauft von OpenAI, oder? Aber dort ist mir wie nicht so ganz klar geworden, woher sind jetzt die Daten, wo das trainiert worden damit ist. Weil was Apple eben nicht macht, ist ja genauso, dass das ganze Internet abgrasen. Das passt ja einfach nicht zu ihren Werten, zu ihrem Image und zu ihrem Marketing.
Ist das von Hand verlesen? Ich bezweifle es, oder? Und also, ja.
Ich habe einfach gehört, oder am Anfang haben sie ja, oder vor einer Weile, haben sie, glaube ich, Partner gesucht. Ich glaube, so Medienhäuser haben sie auch gesucht, wo sie halt irgendwie könnten ihre Modelle trainieren. Ich weiß gar nicht, ob sie dort mittlerweile Partnerschaften gefunden haben oder nicht. Das wäre natürlich ein Ansatz, der irgendwie rechtlich und ethisch auch verheben, dass man sagt, okay, wir haben eine Partnerschaft mit der New York Times und mit, ich weiß gar nicht, noch ein paar anderen Zeitungen, Fox News, vielleicht nicht. und wir trainieren unsere Modelle aufgrund von dem Inhalt so als Grundstock. Ja, anyway, das ist noch so ein bisschen eine Blackbox. Ich bin dann wirklich auch gespannt, wie viel das Apple KI selber weiß und wie schnell das man halt dann ausweichen muss auf ChatGPT von OpenAI. Das ist der erste Nachteil. Der zweite, denke ich, ist, dass Apple natürlich die eigenen Chips braucht in der Cloud, um die Sachen zu verarbeiten. Jetzt, vielleicht langt das, halt, gerade wenn ich jetzt daran denke, dass das Modell relativ schlank könnte sein. Also schlank ist natürlich ein Euphemismus für klein oder für nicht so mächtig. Aber der Vorteil daran wäre natürlich, dass es nicht so viel Leistung bräuchte. Weil, ich sage jetzt mal, die stärksten Chips aktuell, das ist immer noch der M2 Ultra von Apple. Und der ist nicht schlecht, aber die KI-Leistung von dem, also das ist nichts im Vergleich zu einem Grace Hopper oder Blackwell-System von Nvidia. Das sind völlig andere Sphären, wenn ich das richtig verstehe. Und darum, ich denke, dort haben sie natürlich auch ein gewisses Defizit, wenn sie ihre eigene Hardware brauchen. Und vielleicht ist das auch mit dem Grund, warum das eben für die rechenintensiven Sachen halt dann ausweichen auf externe Lösungen. Mhm. Ja, gibt es bei den Sicherheitsrisiken, habe ich mich dann eben auch gefragt, wenn Siri so einen krassen Zugang hat auf dein Gerät und auf deine Daten, muss man dort, ja, gibt es auch Risiken dort?
Also potenziell gibt es natürlich immer Risiken. Wie du richtig sagst, Apple Intelligence hat einen extrem tiefen Systemzugriff, Zugriff auf alle deine Daten, sonst funktionieren ja die Features nicht. Das Gute daran, prinzipiell bleiben Daten auf dem Gerät. Das Schlechte, grundsätzlich ist jedes Gerät irgendwie hackbar. Also auch Apple ist nicht vor Zero-Day-Lücken sicher, vor manipulierten Apps mit Schadcode, das ist eher ein bisschen so eine Android-Geschichte. Es ist die Frage, wie sich das im EU-Raum jetzt auswirkt, wenn es dann Third-Party-Stores gibt. Das ist so ein Prinzip, wo auf Android immer mal wieder für Ärger sorgt. Das sind Apps, die an und für sich harmlos sind, die eigentlich nichts machen, aber halt auch nichts können. Die verlangen nachher auf dem Gerät jenste Permissions, die kriegen sie und dann ziehen sie Schadcode aus dem Netz nach. Oder? Ja, aber bei Apple, ich denke, bei Apple ist das Problem kleiner. Auch auf ihren Server sind Queries, die du stellst, ja, wie du vorher erwähnt hast, nur temporär für Anfrage. Aber eben prinzipiell sind so Daten, es gibt keine hundertprozentige Garantie. Und allerdings stufe ich das jetzt dort quasi als relativ gering ein. Mit bei 100% serverbasierten KI-Lösungen, wo jeder Tastendruck zum Learning gespeichert wird, habe ich viel mehr Bedenken. Letztendlich kommt es auch ein bisschen darauf an, wie sehr man einer Firma vertraut. Also Apple ist nicht heilig, aber trotzdem, ich habe jetzt zum Beispiel dort meinen Schlüsselbund mit allen meinen Passwörtern habe ich gespeichert. Imagine, wir haben vorher darüber geredet, imagine Meta, würde ich fragen. Also, bitte teile doch all deine Personalien und alle Passwörter bei uns, mit mir oder mit uns. Ich sage, Kollege Marsch ist finster, oder? Also wirklich, also null. Darum, an der Bottom Line von den momentan verfügbaren Lösungen sicher das am wenigsten bedenkliche.
Ja,
oder
ja,
das verfügbar so. In Anführungszeichen.
Ja, ich sehe das auch so. Ich glaube, da haben sie halt jetzt auch jahrelang darauf hingeschafft, irgendwo durch, dass sie halt das Vertrauen jetzt mehr geniessen, weil sie halt einfach nicht so viele Daten sammeln, mehr verschlüsseln, die nicht so stark brauchen für, also die es haben, nicht unbedingt weiterverkaufen, irgendwie an Drittanbieter für Werbung und so. Du hast jetzt gerade den Vergleich zu Meta gemacht, also das ist natürlich eine völlig andere Welt. Ich meine, bei Meta, da hat jetzt gerade vor ein, zwei Wochen hat man doch die Nachrichten da bekommen, dass sie jetzt ihre KI mit deinen Social-Media-Inhalten trainiert und genau. Du musst so opt-out, damit das nicht passiert und das geht ja nur in Europa. Also, dort wird alles gebraucht, oder? Ohne dass du in Europa weißt wenigstens noch etwas davon, weil es gesetzlich irgendwie vorgeschrieben ist. In den USA, das wird einfach gezogen. Das ist einfach, deine Bilder sind jetzt einfach, die gehören einfach Meta, fertig, Schluss. Und,
ja, ja das, man muss natürlich aber auch fairerweise dazu sagen, gell? Also das Geschäftsmodell von Apple basiert natürlich darauf, dass du ihre Geräte kaufst und ihre Services abonnierst gegen Entgelt. Instagram und Facebook und so weiter, das sind Services, die sind gratis, in Anführungszeichen. Da musst du natürlich irgendein Finanzierungsmodell aus. Ich will das gar nicht gut heissen, ich sage nur so, der direkte Vergleich habe ich jetzt zwar selber auch gemacht, aber ist eigentlich jetzt so nicht hundertprozentig fair.
Das stimmt natürlich. Ja, du hast recht. Das ist, ja, das stimmt. Für das eine zahlt man etwas, für das andere nicht. Ich glaube, es geht mehr um Transparenz, oder wenn das wie
absolut
klar ist, oder was, mit was du zahlst, dann ist das okay, dann kann das ja jede und jeder selber entscheiden. Aber wenn es halt dann so nachträglich und irgendwie halb hindurch passiert, dann ja, dann
ja,
es zerstört schlussendlich einfach das Vertrauen der Leute in die Firmen. Und ich glaube, Google hat ein bisschen ein ähnliches Problem. OpenAI würde ich sagen, auch eher. Also die haben halt alle so ein bisschen den Touch oder von diesen Daten kraken. Und da hat Apple schon ein besseres Image. Und darum, ich hoffe jetzt mal, oder der Einsatz ist so hoch, wenn man das Vertrauen einsetzt von der Kundschaft. Man sagt, hey, wir müssen uns jetzt einfach alle Daten geben, weil wir wollen die Siri dir servieren, die etwas kann. Weil wenn es dann einen Fehler macht oder wenn dann die Daten irgendwo rausgehen, das ist der Super-GAU. Und darum vertraue ich jetzt schon mal darauf, dass sie sich das schon genau überlegt haben. Ja, vielleicht gehen wir noch ein bisschen weiter. Was heisst das im Alltag? Also wie...
Ja, also es ist noch ein bisschen schwierig, das können zu sagen, vielleicht wenn ich es mal testen konnte. Jetzt würde ich, Stand heute, würde ich sagen, ich bin vorsichtig optimistisch. Apple ist ein bisschen late to the party. Erfahrungsgemäß heisst das aber auch, sie haben sich Zeit gelassen, sie haben nicht so im Race mitgemischt wie Google und Konsorten, OpenAI. Dafür gibt es vielleicht eine Lösung mit Hand und Fuß. Das war ja nicht das erste Mal, dass Apple so mit irgendetwas noch hinten reingekommen ist, so mit einem Jahr Verspätung oder was. Auch dass sie jetzt noch einmal ein paar Monate warten, bis es dann überhaupt eine Beta geht, finde ich fein. Das ganze On-Device und Private-Clouding-Prinzip kannst du ja kannst du den Hase geben, wenn es dann nicht funktioniert. Oder?
Ja.
Wenn es dann da ist, pardon, wenn es dann da ist, aber halt Siri jedes Mal gleich den ChatGPT muss fragen für eine befriedigende Lösung, dann ist das für nichts.
Ja, ich glaube auch mit dem Start zum Fall sich ein bisschen, das tönt alles sehr gut. Ich finde auch die Idee, ich finde wirklich, sie haben sich etwas überlegt oder wirkt sehr durchdacht. Aber wenn am Schluss dann das Modell dahinter zu schwach ist und einfach die ganze Zeit auf ChatGPT muss zugreifen, dann bringt halt dann alles nichts.
Das ist genau so. Also ich frage mich grundsätzlich zwei Sachen. So kurzfristig, wie ist der Fahrplan bei diesen Features, speziell bei den linguistischen Features? Also es ist halt leider anzunehmen, dass du mit Schweizerdeutsch wieder in die Röhre schaust.
Das stimmt,
Wie schnell funktioniert es auf Hochdeutsch? Weil wenn es dann ewig nicht kommt, und so, dann haben die Leute irgendwann mal Geduld verloren, dann interessiert es nicht mehr.
Ich glaube, dort haben sie gesagt, sie haben nicht spezifisch Deutsch gesagt, aber das gehört meistens zu den ersten Sprachen, weil es doch eine sehr häufige ist und in sehr wirtschaftsstarken Ländern gebraucht wird. Das sollte, glaube ich, im nächsten Jahr kommen, sprich 2025. Und die Schweizerdeutsche, ja, dort habe ich auch keine Hoffnung. Aber ich meine, immerhin bei Textanwendungen, oder das ist ja dann dann brauchst du dann meistens ist, auch Hochdeutsch.
Ist anders, ja, okay, ja. Ja. Das ist genau. Ja, es, man hat, ohne Normsprache wird es eh schwierig, oder?
Ja, ja.
Und dann halt auch, wie wird sich die Kompatibilität entwickeln? Also aktuell heisst es nur iPhone 15 Pro Serie, also Pro und Pro Max. Heisst das dort, ist, nur dort ist die schlaue Siri vorhanden oder kriegen wir einen Teil von den Features auch auf das Basic-Modell? Wie sieht es aus, wenn dann 16 noch kommen im September, im Oktober? Werden dort alle genötigten Pro zu kaufen oder kriegst du zumindest eine abgespeckte Version auf der Basic-Variante? Mhm. Das sind ja, mal das, was ich, das ich, was ich mal in der nächsten Zeit stelle, die Frage.
Ich mache Prognose machen, dass wenn du nicht ein kompatibles Gerät hast, in Anführungszeichen, also einfach das, was sie verlangen, sprich das iPhone 15 Pro, oder was ist es, bei Max ist es ja ein bisschen, bei Mac, also Max Computer, nicht iPhone Max.
Yeah,
Dort ist es, glaube ich, ein bisschen liberaler. Dort ist es wirklich ab dem M1, MacBook, was auch immer.
Genau. Für alle Silicon
Prozessoren. Ja, dort finde ich, das ist ja okay. Ja. Ich meine, das ist jetzt gleich. Du hast ja das M1 MacBook Air. Das ist jetzt schon, was ist das, 3 Jahre alt oder so?
Vier.
4 Jahre sogar. Dort finde ich
das okay. Nein, stimmt. Ist ja late 2020. 3,5.
Okay. Also gut, 3,5. Anyway, mit den ersten M-Chips kannst du es schon brauchen. Also es lässt mich so ein bisschen vermuten, dass es halt wirklich mit der Leistung zu tun hat und dass es jetzt nicht unbedingt eine künstliche Barriere ist, weil sonst hätten sie aber können sagen, es ist ab, keine Ahnung, M2, M3, irgend so etwas verfügbar und iPhone 15 Pro. So habe ich das Gefühl, es hat wahrscheinlich etwas mit der Leistung zu tun. Aber ich denke, wenn du das dann nicht hast, dann bekommst du einfach gar nichts.
Aber dann stellt sich allerdings dann halt die Frage, wenn jetzt iPhone 16 kommt, wird dort schon der bessere Bionic-Chip der von 15 Pro drin sein. Dann wiederum würde das ja bedeuten, okay, also ab dem 16, falls du entweder jedes Jahr ein neues kaufst oder jetzt schon länger keins mit dir besorgt hast, dann kannst du dort auch zu einem Basic-Modell greifen. Oder? Genau. Mittel- bis langfristig kommt es dann ein bisschen darauf an, wie wird AI mit Drittparty-Apps auf dem Phone funktionieren? Wird das von den Entwicklern und den Entwicklerinnen aufgenommen? Wie gut? Wie häufig? Weil dann hast du natürlich den Vorteil, dass wo auch immer, wo Apple einfach immer hat, ihr Gärtchen, oder?
Mhm.
Wenn du kannst, kannst du auf deinen wichtigsten Apps Apple Intelligence brauchen, und zwar auf allen deinen Apple-Geräten. Und das wirst du dann auch machen, per Knopfdruck. Und dann gehst du keine Umweg über Gemini oder weiß, schieß mich tot, was es sonst noch so gibt. Das wird dann die Leute motivieren, Apple Intelligence zu nutzen. Und wenn die Nutzerzahlen steigen, wird das Apple motivieren, das weiterzuentwickeln. Und ja, so kommt es dann nachher zum Erfolg schlussendlich. Oder?
Ja, das wäre so das Erfolgsszenario, das denke ich auch. Das haben wir gar nicht gesagt, ich glaube, dass eben die Apple Intelligence auch für, also per Schnittstelle auch anderen Apps zur Verfügung steht. Also darum wird es jetzt wahrscheinlich auch an der WWDC, also der Entwicklerkonferenz vorgestellt, weil natürlich jetzt App-Entwickler das auch bei sich integrieren können. Und ich denke auch, das ist die grosse Chance. Mit dem sind wir jetzt gerade bei der Zukunftsaussicht, Entschuldigung, angelangt. Eben, ich bin jetzt sehr gespannt, wie schnell das denn geht, wie schnell das andere Apps das werden integrieren bei sich, ob das dann gar quasi zum Release von diesen Features kommt oder ob das noch länger geht. Ich bin immer gespannt, wenn dann wirklich die finale Version rauskommt. Also sie haben jetzt einfach gesagt, im Herbst kommt die Beta auf Englisch, glaube ich, raus mit iOS 18 oder aber zu, wenn das quasi alles final ausgeholt wird, das weiß man noch nicht. Wie du vorhin mal gesagt hast, das ist...
Herbst ist...
Ja. ich glaube, das wird vielleicht auch nächstes Jahr, bis dann wirklich die finale Version kommt. Aber das finde ich auch gar nicht so schlimm, wie du vorhin gesagt hast. Das ist ja okay, dass man das am Anfang ein bisschen zögerlich macht und halt auch... Ich meine, man hat gesehen bei OpenAI, wo das anführt, wenn man das nicht macht. Wenn man einfach die ganze Geschichte auf alle loslässt und quasi sagt, so, da ist das Modell, machen das, was ihr wollt. Dann Foto, irgendwie kein Jahr Heiratsanträge machen und ich weiß nicht was. Und das will ja niemand. Das ist das eine, wo ich gespannt drauf bin. Und das zweite ist die Integration von externen Modellen. Dort hat Apple ja schon angekündigt, dass ChatGPT nicht das einzige wird bleiben. Also es ist absehbar, dass wahrscheinlich irgendwann auch zum Beispiel Google Gemini kann integriert werden. Und ich sehe das so ein bisschen gleich. Also in der Glaskugel habe ich das Gefühl, es wird so ein bisschen ähnlich wie bei Suchmaschinen. Es gibt dann vielleicht einfach einen Standardpartner, der irgendwie integriert ist. Jetzt in dem Moment ist das OpenAI. Und das ist wie die Standardauswahl, wenn du so eine mächtigere generative Funktion brauchst. Und du kannst aber dann vielleicht halt wechseln, wenn du jetzt sagst, ich möchte nicht diese Suchmaschine, respektive nein, eben nicht das KI-Modell, sondern ich hätte lieber Gemini, dann kannst du das wahrscheinlich irgendwo anpassen und dann ist es halt überall der Standard. Also so könnte ich mir das vorstellen. Was ich auch denke, dass es kommt, ist, dass die KI nicht immer gratis bleiben wird. Also was Apple nie macht, muss man sagen, ist, sie machen eigentlich nie gratis Features plötzlich kostenpflichtig. Also ich gehe davon aus, so die Basic-Geschichten, die sie jetzt vorgestellt haben, die bleiben gratis. Aber sie haben natürlich die Möglichkeit, wie zum Beispiel bei iCloud, wo sie das auch machen, dass sie mit der Zeit halt mehr Funktionen hinzufügen und so die Premium-Funktionen, dass die dann plötzlich kosten. Ja,
ich denke, wenn sich ein Pricing-Modell da auf den schmalen Taler beschränkt oder auf das iCloud-Speicher ausgibst,
Hey, das ist eben gleich, das sind ja meistens kleine Beträge, aber sie sind natürlich wiederkehrend und ich meine, das Services-Modell, das ist die am schnellsten wachsende Geschäftssparte bei Apple. Ich bin gar nicht sicher, ob es mittlerweile schon die zweitgrößte ist. Also das größte ist immer noch iPhone mit Abstand, aber Services wird wichtiger und wichtiger für Apple und das ist natürlich eine Chance, um einfach dort noch mehr Geld zu holen. Das ist so die eine Schiene, die strategische, eben, das sind die direkten Einnahmen. Und die andere ist das, was du vorher gesagt hast, du bleibst im Apple-Gärtli. Wenn Apple das schafft, um andere Anbieter zu integrieren und um ihre KI in Apps gut zu integrieren, dann gehst du dort halt wieder noch weniger raus. Und das heisst einfach, du kaufst auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch ein iPhone. Selbst wenn du Gemini als KI-Modell am liebsten hast, dann brauchst du es einfach gleich auf dem iPhone.
Absolut. Ich meine, das zeigt sich ja zum Beispiel auch schon in der Maps-Lösung, oder? Also ich bin ein riesen Apple-Enthusiast, aber Google Maps ist anders. Also es ist, auch wenn sich Apple jetzt Mühe gegeben hat in der jüngeren Vergangenheit, nope.
ich glaube, sie sehen, wie so bei gewissen Sachen merken sie halt einfach, okay, da macht es jemand anders so gut, dass es sich für uns einfach nicht lohnt, um das nachbauen. Gut, bei Maps haben sie es zwar probiert, das ist ein schlechtes Beispiel für das, aber zum Beispiel Suche, also Suchfunktion, Websuche, dort haben sie gesagt, hey, look, Google, sie machen das so gut, sind so weit voraus, es lohnt sich einfach nicht, wenn wir auch noch etwas entwickeln. Also nehmen wir einfach Google, nehmen das als Standard, kassieren bei Google 20 Milliarden im Jahr ab, glaube ich, damit sie der Standard sind. Und ich glaube, so wird es auch da rauskommen. Und der nette Nebeneffekt für Apple ist natürlich, dass wenn das gut funktioniert mit der KI, also wenn die wirklich wichtig wird und nützlich ist, dann gibt es halt auch mehr Einnahmen durch Hardware, weil wir haben das beste Beispiel, du hast ein iPhone 15 Non-Pro im Moment. Jetzt sagen wir mal, die Funktionen kommen im Herbst, auch wenn sie auf Englisch sind, dann kannst du sie noch umstellen und so. Aber jetzt hast du ein iPhone 15 und du kannst es einfach nicht brauchen. Und dann hockst du am Mittagstisch und neben dir macht irgendjemand auf seinem iPhone 15 Pro oder auf dem neuen 16, was auch immer, irgendetwas total Lässiges, da ein neues generiertes Emoji, was weiß denn ich. Und ich meine, du fühlst dich dann irgendwie ausgeschlossen. Und das ist natürlich genau das, was Apple will. Und ich glaube, das ist schon recht ein potentes Zuckerbrot, um die Leute dazu zu bringen, neue iPhones zu kaufen. Und das ist etwas, wo sie jetzt ja ein bisschen ein Problem haben mittlerweile, weil einfach die sind so gut geworden und sie sind so...
So langlebig.
Und haben eigentlich nicht so viel Neues. Die Kamera ist 5% besser jedes Jahr. Ja, wegen dem kaufst du ein neues iPhone.
Absolut. Also ich denke, wenn sie es schaffen, das irgendwie sinnstiftend in den Alltag zu integrieren, könnte das definitiv Bombe werden. Aber auch dort fragt sich halt, mittelfristig oder längerfristig, wie werden sie denn das, mit was für Features werden sie denn das verbessern, dass denn das wiederholt wirkt, oder? Mhm. Weil du hast jetzt das zum Beispiel bei Kameras, hast du das lang gehabt und dann irgendwann hat es geheißen, dicke 4 Megapixel mehr der Linse oder bessere Blende, keine Ahnung. Interessiert niemand mehr, oder? Und jetzt, wenn das auf Stufenspielerei, also die Stufenspielerei verlässt, ja, und dann schauen wir aber mal, wie lang und wie lang sie es können Features nachliefern, dass dann das die Leute aber
reicht. Ich denke, alles wird spannend, ja. Aber wenn sie es halt schaffen, dann hast du natürlich in dem Moment, wo sie etwas, eine mächtigere Funktion vorstellen, sage ich mal, wo wahrscheinlich auch mehr Rechenpower braucht, dann brauchst du natürlich wieder einen neuen Chip und dann musst du wieder ein neues iPhone kaufen. Also das ist schon ein Mechanismus, der gut funktionieren kann, aber eben wie du sagst, es steht und fällt halt damit, dass sie nützliche Anwendungen und so wirklich im Alltag nützliche Anwendungen suchen und finden für die KI. Ich finde jetzt da, was sie vorgestellt haben, ich glaube, ich werde das schon mehr brauchen als alles andere, was auf dem Markt ist, aber halt einfach, weil ich in dem Gärtchen drin bin und weil es wahrscheinlich einfach reibungsloser funktioniert. Ich muss kein eigenes App öffnen. Es ist einfach da. Ich glaube, das ist der riesige Vorteil. Aber es haut mich jetzt auch nicht irgendwie aus den Socken, wie du vorher gesagt hast. Es ist eigentlich alles schon bekannt. Das ist nichts da, wo man nicht schon gesehen hat.
Genau. Ja, dann dürfen wir gespannt sein, glaube ich, wie sich das weiterentwickelt. Und ja, für euch alle, die ihr euch noch für die ganzen OS-Updates und die neuen Features interessieren, weil auch dort hat es ein paar sehr coole Sachen dabei. Stichwort Mirroring. Die
Magnets auf Mac.
Mac, genau.
Native magnetische Fenster. Okay, Entschuldigung.
Ja, ja, das ist, da habe ich im Fall auch ein Lachen. So hilarious. Das wird der Tod sein für das kleine Startup, das die App programmiert hat. Jedenfalls, die kommen doch am Donnerstag noch einmal da an. Weil auf dem Techtelmechtel werden wir dann das intensiv besprechen und vorstellen.
Perfekt. Ja gut, dann sind wir da am Ende von der heutigen Folge. Dann danke ich dir vielmals fürs Mitmachen, Flo. Und
danke
allen draußen fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander.
Ciao zusammen.